Lux Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 40. Ausgabe von Lux Brunch. Heute zu diesem großen Tag, 40 Folgen, ist Nefeli leider nicht da. Sie lässt schön grüßen, will ansonsten aber nicht gestört werden in ihrer Berghütte in Italien, wo sie an ihrem Roman schreibt. Sie will halt nicht nur anderer Leute Bücher besprechen, sondern auch ihr eigenes endlich fertig kriegen. Das unterstütze ich natürlich sehr. Aber ich habe einen tollen Gast hier, nämlich die Kulturjournalistin Britta Schmeiß, die in Hamburg lebt und über Bücher, Filme und Serien schreibt und über verschiedene andere Dinge und die schon ja eine ganze Weile im Journalismus tätig ist, da viele verschiedene Facetten und Formate kennengelernt hat. Und hallo Britta.
Hallo Anselm.
Du hast ein Buch mitgebracht. Von wem ist es und wie heißt es?
Es ist von Inga Maria Malke und es heißt Unser Eins.
Heißt Unser Eins. Im Rowohlt Verlag erschienen und ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen, ne? So im November. Also ist jetzt so, hat 4-5 Monate auf dem Buckel.
Ja.
Also noch relativ taufrisch. Hast du das Gefühl, dass das viel rezipiert worden ist, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung eine große Rolle gespielt hat oder ist es eher untergegangen?
Also es ist ja immer so, das weiß ich eben als Kulturjournalistin, da wird erst sehr viel, ist ein großer Bahnhof für solche Romane, auch weil Inga Maria Malke vor ein paar Jahren den Deutschen Buchpreis gewonnen hat für Archipel,
ne? 2018.
Also das wurde sehr gut aufgenommen. Ich glaube, dann ist es schnell verpufft. Das ist, finde ich, schade, dass es dann schnell aus den Buchläden verschwindet. Weihnachtsgeschäft ist dann vielleicht noch ganz gut.
Ja.
Und ich glaube, du hast es noch nicht gesagt, es sind eben auch 500 Seiten.
Ja, und du meinst, die Leute zögern dann ein bisschen, die Hand wandert dann doch wieder zu was anderem. Ja, es ist auch ein spezielles Buch, ne? Es ist ein großer Gesellschaftsroman, wie man ihn aus dem 19. Jahrhundert kennt, von Theodor Fontane oder eben Thomas Mann. Er spielt in Lübeck und deckt die Jahre 1890 bis 1906 ab und dreht sich vor allen Dingen um eine Familie namens Lindhorst. Friedrich Lindhorst und Marie Lindhorst sind so, ja, wirklich richtige Patrizier, die gut im Saft stehen und in den Geschäften der Stadt eine wichtige Rolle spielen. Und die haben 8 Kinder und dann noch eine Hausangestellte und um sie herum findet noch ein ganzes Panorama an anderen Figuren statt, wie der Lohndiener Charlie Harms oder der Senatsangestellte Isenhagen oder der junge Georg, der aus ärmeren Verhältnissen und Berlin kommt und da in dieser etwas versnobten Schule es eher schwer hat, Freunde zu finden. Es kommt auch ein gewisser Tomi vor, genannt der Pfau. Das ist dann auch prompt Thomas Mann. Und wer jetzt schon bei Lübeck und 1890 an Thomas Mann gedacht hat, liegt richtig. Die Buddenbrocks sind sozusagen die Vorlage für diese Version hier. Ein reichhaltiger Strauß an Figuren. Britta, warum hast du dieses Buch mitgebracht? Unter all den Büchern, die man hätte nehmen können.
Weil, wie ich schon eben kurz gesagt habe, er ist gar nicht so viel besprochen und dann schnell aus dem Bewusstsein gerückt. Und ich habe ihn im Herbst gelesen, auch weil ich drüber geschrieben habe, aber auch weil ich schon als Jugendliche Thomas Mann faszinierend fand.
Mhm.
Ich weiß auch nicht mehr warum, ich fand es einfach toll. Und als ich den Roman dann gelesen habe, war ich wahnsinnig begeistert von der Sprache, von den Themen und habe gedacht, der verdient es, ein bisschen mehr Öffentlichkeit zu bekommen und auch noch weiter besprochen zu werden.
Ja, das machen wir jetzt hier.
Eben.
Und also du würdest sagen, sowohl formal als auch inhaltlich hat das Buch dich wirklich begeistert. Wollen wir mit der Form anfangen? Kannst du so ein bisschen sagen, was du an der Sprache so gemocht hast, was für dich so ansprechend war?
Also ich mag diese lakonische Art, diese sehr nüchterne Art.
Mhm.
Und gleichzeitig entwirft sie mit so ganz kurzen Sätzen oder kurzen Passagen Bilder, die mir sofort im Kopf sind.
Mhm.
Sie nimmt sich ja auch sehr viel Zeit mit Beschreibungen, aber sie faselt nicht oder hat keine Thomas-Mann-Sätze von einer Seite, sondern für mich sind ganz viele Bilder entstanden, was ich sehr mochte. ich mochte auch diese feine Ironie, die ich beim ersten Lesen als fein empfunden habe. Jetzt, als ich es nochmal gelesen habe, dachte ich, ist das eigentlich ein bisschen plump? Vielleicht, aber es hat bei mir funktioniert.
Ja, ja. Und du hast gesagt, die Themen haben dich auch interessiert. Was wäre denn jetzt aus deiner Sicht ein Grund für andere Menschen, ein Buch in die Hand zu nehmen, das 1890 in Lübeck spielt, dem angeblich kleinsten Staat Deutschlands damals? Es gibt wohl noch kleinere Staaten. Bremen hat eine kleinere Fläche als Stadtstaat und Köstritz hat weniger Einwohner. Aber die haben gesagt, wir sind der kleinste Staat, weil das ist immer noch besser, als der zweitkleinste Staat zu sein. Das ist auch schon ein kleiner, naja, humoristischer Einschub von Inga Maria Mahlke, ne? In ihrem fünften Roman, der, und das ist auch das Interessante, wieder anders ist als die anderen Bücher von ihr. Ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen wie Alfred Döblin in jedem Buch sich ein neues Wagnis setzt und einen neuen Versuch startet, ihrem Verständnis von guter Literatur nahe zu kommen. Und das finde ich bewundernswert, weil das ja A, anstrengender und schwieriger ist und B, für den Verkauf der Bücher und für das Etablieren einer eigenen Marke schwieriger. Also das ist dann, um ein abgenutztes Wort zu verwenden, eine Überzeugungstäterin, will mir scheinen. Aber was sind die Themen, die jetzt für uns heute noch interessant sein könnten?
Also es ist natürlich erstmal ein Gesellschaftstableau Ende des 19. Jahrhunderts mit diesen sehr reichen Kaufmannsfamilien. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob diese Kern oder die Familie, diese Lindhorst, um die sich dreht, die klassischen Lübecker sind, weil sie sind ja Rechtsanwälte und eben keine Kaufleute. Stimmt. Da habe ich schon Abgrenzung gesehen, weil...
Das ist eine Abgrenzung von vielleicht noch zwei, drei anderen.
Genau, ne? Also das finde ich interessant, einfach so ein Gesellschaftstableau. Ich finde es auch toll und das hast du gerade schon ein bisschen angedeutet, dass Inga Maria Mahlke sich traut quasi, tollkühn, es mit einem Thomas Mann aufzunehmen. Das tut sie nicht in dem, also macht ja nicht, ich schreibe jetzt den tolleren Roman, sondern es ist so eine Kommentierung und eine Parallelschreibung. Weil sie sicher, das haben wir, du hast zwar gesagt, es kommen sehr viele Figuren vor, aber es geht eben nicht nur um die Manns- oder die Patrizierfamilien und reichen Rechtsanwälte, sondern es geht vor allem für mich um die Interaktion mit den Lohndienern, den Angestellten, wie sie agieren, wie auch die, wie selbstverständlich von den Herrschaften als Objekte betrachtet werden und wie die sich dann etablieren, emanzipieren.
Ja.
Für mich, für uns als Leser und Lesende.
Also du würdest sagen, die Emanzipationsgeschichten haben dich vor allem interessiert.
Zumal,
also nochmal, weil das vielleicht am Anfang gar nicht so ganz klar geworden ist. Die Buddenbrocks spielen etwas früher in Lübeck. Das Buch ist 1901 erschienen. Da war Thomas Mann so 25, 26 Jahre alt und wurde damit dann relativ bekannt. Und ich würde schon sagen, dass Inga Maria Mahlke sich mit ihm anlegt. Also ich finde das gerade das Tollkühne, dass sie nicht direkt einem ins Gesicht, aber doch so indirekt sagt, die Buddenbrocks müssen eigentlich nochmal neu geschrieben werden, aus heutiger Sicht und vielleicht auch aus meiner Sicht, weil ich ein paar Dinge zu erzählen habe, die Thomas Mann unterschlagen hat.
Das stimmt, also da stimme ich dir voll zu.
Ne? Und das finde ich beeindruckend, da keine Scheu zu haben. Und auch ein bisschen ist es ja auch ikonoklastisch. Also wird ein bisschen ein Säulenheiliger gestürzt. Er kommt ja auch selber in dem Buch vor, Thomas Mann, als 15-Jähriger, genannt der Pfau, weil er anscheinend sehr eitel ist. Und Schulabbrecher, unsympathischer Schnösel eigentlich, der mit so Bildungsbürgerausdrücken um sich wirft und dann eigentlich seine Karrierechancen vertut und dann aber so einen Roman hinhaut, der dann so nach und nach über dieses Skandalon, dass die ganzen Familien in Lübeck sich da wiedererkennen, bekannt wird. Und das ist ja schon eine doppelte Ermächtigung oder Empowerment, wie wir heute sagen, von Mahlke, dass sie sagt, A, schreibe ich die Buddenbrocks nochmal ein bisschen anders und B, lasse ich den ursprünglichen Verfasser, den Nobelpreisträger Thomas Mann, in dem Roman selber auftauchen, kommt nicht besonders gut weg und ich erzähle aber auch durch dieses Buch, in was für einem Setting der Roman die Buddenbrocks entstanden ist, denn das ist ja, also sie zeigt ja die Geisteswelt, aus der Thomas Mann kommt. Ne? Als er 1890, ja, da war er 15, genau wie im Buch. Und das war die Welt, die jetzt Inga Maria Malke beschreibt, die diesen Jungen geprägt hat und die seinen Roman geprägt hat. Das heißt, es ist auch gleichzeitig noch ein Buch über das, über den mit mentalen Hintergrund dieses Romans. Das ist schon eine, vielleicht sogar dreifache Ermächtigung.
Ja, also dem stimme ich zu. Ja. Das ist jetzt kein Geheimnis. Ich habe einmal Inga Maria Malke bei der Lesung, bei der Vorstellung hier in Hamburg im Literaturhaus ihr nur zugehört, ja. Und habe sie danach aber auch nochmal gesprochen. Und so eine Anekdote von Inga Maria Malke war, oder das hat sie mir erzählt, sie hat Thomas Mann natürlich gehasst als Schülerin in Lübeck, weil es so ein Nationalheld in Deutschland natürlich
musste
ist.
Musste das dann lesen, aber, alle haben darüber gesprochen.
Genau, und sie sagte, sie bewundert ihn natürlich als Schriftsteller. Sie mag ihn aber nicht als Schriftsteller, also liest ihn nicht gern und ist kein Fan. Und das, was du gerade sagst, sagt sie auch selbst, sie hat sich auch für die Antagonisten der Buddenbrooks interessiert.
Ja, ja, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, weil das ja wirklich auch eine ganz schöne Volte ist. Also die Lindhorsts, die hier im Zentrum stehen, sind in den Buddenbrooks die Hagenströms. Und das ist eine jüdische Familie, die unsere Buddenbrooks ausbotet, kann man sagen. Ich meine, die Buddenbrooks schaffen es auch selber, sich in den finanziellen Ruin zu treiben, aber die Hagenströms spielen da auch eine Rolle. Und das ist eigentlich Absolut. Ein bisschen die Geschichte, der Niedergang einer guten, deutschen, christlichen, protestantischen Familie und der Aufstieg einer jüdischen Familie. Was natürlich 1901 schon echt brisant ist, weil da die Stimmung, die antisemitische Stimmung in Deutschland größer und größer wurde. Und dann so ein Buch rauszuhauen, das dem Nahrung gibt, ist natürlich nicht unbedingt sensibel oder so sympathisch. Und in dem Buch hier von Malke sind jetzt die, Hagenströms heißen jetzt hier Lindhorsts. Die reale Familie, die da das Vorbild war, hießen Fehlings. Die gab es wirklich. An denen hat sich sozusagen Thomas Mann bedient. Und hier heißen sie jetzt Lindhorsts und sind jetzt aber nicht diejenigen, die aufsteigen auf Kosten der Protestanten, sondern diejenigen, die auch, aber nicht nur wegen antisemitischer Umtriebe, die stärker werden in Lübeck, absteigen.
Ja.
Und vermutlich ist das historisch sogar korrekter.
Absolut.
Ja? Und das ist ja schon, also ich würde sagen, das ist auch mit politisch gutem Instinkt mutig, etwas richtig gestellt vielleicht.
Und hast du denn den Eindruck, oder kannst du nachvollziehen, oder könntest du diesen Roman Menschen empfehlen, die vielleicht nicht so tief in der Literatur stecken? Was würdest du denen sagen? Warum sollst du das Buch lesen?
Ich glaube, du hast schon zwei Sachen gesagt. Das eine ist ein doch interessantes Gesellschaftstableau, in dem es viele starke Szenen gibt, die Stimmungen und Bilder hinterlassen und wo es um Emanzipation geht, die aber auch oft scheitert. Und ich würde sagen, was aber auch für mich jetzt beim Lesen total interessant war, man kennt diese Zeit, man kennt auch die abgespeckten Versuche, das in modernen Fernsehserien oder so umzusetzen. Man kennt den Gesellschaftsroman, diese ganze etwas biedere, korsetthafte Welt. Aber hier bei dem Buch ist mir jetzt klar geworden, ja, das ist gerade mal 100 Jahre her und es hat sich seitdem so viel geändert. Und in dem Buch halten die Leute an Dingen fest, die sie für wichtig und wertvoll halten, wo wir heute sagen würden, was habt ihr euch damit für einen Stress angetan? Und wenn man jetzt auf unsere eigene Zeit guckt, kann man ja sagen, naja, vielleicht gucken wir in 100 Jahren auf jetzt zurück und sagen, warum waren wir denn so verdammt spießig und so verdammt menschenunfreundlich und haben diese Klassengesellschaft so schrecklich aufrechterhalten noch, ne? Nicht mehr vielleicht so stark wie hier in dem Buch, aber immer noch. Und das finde ich einen ganz subtilen, freundlichen, politischen Kommentar von Malke, ja.
Und ich finde auch, so ist es mir zumindest gegangen, sie schreibt ja so multiperspektivisch, das heißt immer aus der Sicht in verschiedenen Kapiteln, Abschnitten von den verschiedenen Personen. Und ich habe bei mir gemerkt, wenn man es jetzt privat liest und nicht so immer mit diesem Fachblick, dann war das manchmal für mich so ein Buch und so ein Buch. Mhm. Aus der, oder eine Geschichte von der einen Person und der anderen. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend, geschickt und abwechslungsreich.
Also abwechslungsreich.
Dass man,
so,
dass man einen Roman liest. Ich hatte zum Beispiel am Anfang immer, war für mich jeder die Hauptperson.
Ich habe den Slogan für das Buch. Ein Roman, 26 Geschichten.
Ich weiß nicht. ja, hast du recht, aber ich würde doch davon abraten. Das möchte ich nicht.
Ich war ja noch nie Marketing-Experte, ja.
Nein, aber dass man wirklich viel entdecken kann. Und ich war dann auch, es ist ja auch vorne ein Personenverzeichnis.
Ja, das habe ich auch mehrmals benutzen
müssen. Ich auch. Ja. Und selbst wenn man es nicht ganz versteht. Ja. Weil manchmal diese Lindhorst, da gibt es ja noch einen älteren Bruder, der Senator ist und der zweite Bruder.
Achim, der aber auch Joachim heißt und Heinrich. Und dann gibt es Heinrich-Heine-Gedicht. Und aber Heinrich Lindhorst ist auch jüdischer Abkunft. Wohingegen Marie Lindhorst, geborene Keitel, die Tochter des berühmtesten Schriftstellers Deutschlands ist, und das war wirklich damals so, der hieß im Real Life Emanuel Geibel, was ich ganz interessant finde, da muss ich jetzt kurz auch noch dich unterbrechen, weil die Malke hat manchmal Figuren drin, die es real gab in dem Buch, manchmal Figuren, die es in den Buddenbrocks unter diesem Namen gab und manchmal Figuren, die sie sich selber unter diesem Namen ausgedacht oder fiktionalisiert hat. Also es ist eine etwas komplexe Materie, man kann dann so gucken, who is who. Auf jeden Fall der Keitel, dieser Mega-Premium-Dichter, den kennt heute keiner mehr, aber es gab ihn, er hieß Emanuel Geibel und er war wirklich der bekannteste deutsche Dichter in einer Zeit. Bekannter als Goethe.
Ja. Und es gibt aber hier in Hamburg zumindest eine Geibelstraße.
Ja, die wird sich ganz bestimmt. Und das ist einfach so, im alten Preußentum hat der mit relativ kitschigen, so deutschtümelnden und rührseligen Gedichten die ganze literarische Welt im Atem gehalten. Und auch das finde ich ein super Kommentar, weil wenn man den Geibel im 19. Jahrhundert vielleicht so hoch gelobt hat, und er heute keinen mehr interessiert. Und man Thomas Mann im 20. Jahrhundert so hoch gelobt hat. Vielleicht interessiert der im 21. die Leute dann auch nicht mehr so. Ne? Und also auch dieses, dass literarischer Ruhm vergeht und dass die Zeiten sich ändern und dass der Geschmack und die politische Haltung sich ändert, das ist alles hier drin, ohne dass es einem plump aufs Auge gedrückt wird. Und das finde ich schon sehr beeindruckend.
Ja. Genau, und nochmal zu diesem Personentableau nämlich, finde ich, dass dann Malke sehr leserfreundlich schreibt, weil man dranbleibt. Also wenn man mal was nicht versteht, ist es nicht so ganz erheblich. Man findet dann wieder einen anderen Zugang. Versteht man auch manche Figuren besser als andere oder man entdeckt ständig neue. Also für mich zum Beispiel, sagtest du gerade, sind so die interessantesten Figuren, Henriette und Ida. Ida ist das Dienstmädchen der Lindhorst, die dann irgendwie zu Höherem strebt und es wagt, in Hamburg sich zu bewerben auf irgendeine Sekretärinnenschule. Mhm. Und Henriette ist das erste Kind einer anderen Familie. Mhm. Eine junge Frau, die einfach nicht heiraten will.
Ja, und die aber das Glück hat zu erben.
Ja.
Und weil sie Alleinerbin ist, ist das relativ üppig. Und dann fängt sie an, Romane zu schreiben, die auch noch relativ erfolgreich sind. Und
also das sind alles so Wolken. Das klingt manchmal so banal, wenn wir jetzt darüber reden. Aber ich finde, es funktioniert. Und das hat mich einfach total fasziniert.
Ja, ich würde das auch unterstreichen, dass wenn man bei einer Geschichte vielleicht ein bisschen sich verliert oder nicht mehr so ganz dahinter steigt, worum es da geht, dann kommt 5 Seiten später eine neue Person und es ist immer irgendwas Interessantes da. Also ich würde aber sagen, dass diese Stärke des Romans auch gleichzeitig mit seiner Schwäche zusammenhängt. Also ich würde sagen, für meinen Geschmack sind das ein bisschen viele Figuren und ein bisschen viele Geschichten. Bei manchen weiß ich auch nicht, ob die unbedingt sein müssen. Ich denke, die Autorin wird sich was gedacht haben bei jeder Einzelnen, weil das alles vielleicht irgendwie zusammen was er gibt, aber ich hätte auf Robert in Japan vielleicht verzichten können.
Ja, das habe ich dann auch nicht mehr
oder
verstanden.
Oder auch auf Werner oder auch ein bisschen auf Kort und seine Syphilis, wobei das sehr eindrücklich ist. Und ich würde sagen, in den einzelnen Szenen ist das oft sehr stark. Im Gesamten ist es dann manchmal auch ein bisschen egal. Also, weil die Figuren kommen und gehen und sie haben, also es ist dramaturgisch in den Szenen stark, weil die Figuren wollen was und oft bekommen sie es nicht. Und das erzeugt natürlich für uns Interesse, ja. Aber das ist nicht in großen Bögen so wahnsinnig aufregend. Und darüber hinaus erfährt man natürlich wirklich viel über die Politik in Lübeck, die Wirtschaft, die Verwaltung. Und das muss man auch aushalten können, ne? Dass es ja, sehr kenntnisreich geschrieben ist und eben auch sich in Details manchmal reinfuchst, wie die Wasserklosettversorgung oder eben die Nicht-Wasserklosettversorgung in Lübeck und so.
Ja, aber da habe ich irgendwo auch gelesen, das sei so banal, aber natürlich war das ein Thema, das ist ja, das interessiert die Senatoren auch gar nicht so, weil sie haben Wasserklosett.
Sie haben das aber alle anderen nicht.
Alle anderen nicht, ja. Und gleichzeitig machen sie sich ja Sorgen um die Scheiße, die sie nämlich brauchen,
um die Felder zu düngen. Genau.
Also das ist
ja,
dann das auch
ist,
schon
das ist nicht banal, das sind eigentlich, das sind eigentlich wirklich so, ja, im Englischen würde man sagen, telling Facts, ne? Also das ist verräterisch, wie das abläuft. Ja, ja, du siehst auch von meiner Seite viel Lob. Also ich bin wirklich beeindruckt, sowohl von dem Mut als auch von der Klugheit, von der Hingabe an die Recherche. Trotzdem ist es jetzt nicht unbedingt ein Buch, das ich mit totaler Begeisterung empfehlen würde, weil dazu sind mir die Figuren ein bisschen zu egal als richtige Menschen. Für mich sind die eher zweidimensional. Das heißt, das sind Rollen, das sind Vertreter oft ihres Standes, das sind Menschen, die in einer Sequenz vielleicht was wollen, die ich aber nicht als so vollständige Menschen wie dich und mich jetzt irgendwie wahrnehme und sind halt auch wirklich ein bisschen viele. Und ich finde auch, das ist jetzt ein harter Vorwurf vielleicht, weil man ein Buch etwas vorzuwerfen, was es nicht ist und was es vielleicht auch nicht sein wollte, ist ein bisschen dämlich, aber ich finde, wenn sie schon sagt, ich schreibe auch aus der Perspektive derjenigen, die keine Stimme hatten im Buddenbrooks.
Ja.
Also, dass zum Beispiel Ida, die Hausangestellte, eine wichtige Figur ist. Und ich finde Ida toll. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsfigur in dem Buch. Und nehme auch mal so einen Lohndiener wie Charlie Helms rein. Dann denke ich, warum nicht noch ein bisschen radikaler und wirklich die gesamte Gesellschaft von Lübeck damals abbilden? Wo sind die ganzen Arbeiter? Wo sind die Obdachlosen? Wo sind die Irren? Wo sind die Verarmten, wo sind die Witwen, wo sind die armen, alten, Kranken, wo sind die Krankenhäuser, wo ist das ganze Elend? Das ist für mich immer noch alles viel zu bürgerlich.
Das ist
viel zu bürgerlich. Und da denke ich, schade, weil wenn ich schon diesen Federhandschuh hinwerfe, dann zieh's doch richtig durch. Also ich hätte gerne noch die Leute, die da in, wie heißt das, die Gasse oder so, ne? So wirklich, wo die runtergekommenen Menschen leben, die Säufer, die Kaputten. Das hätte ich einfach nicht gerne gesehen. Und dafür hätte ich dann auf Kort und seine Syphilis gerne verzichtet, weil mich diese Bürgerschnösel, die dann da irgendwie scheitern, da hätte mir einer gereicht.
Ja,
ich habe es kapiert, die sind irgendwie alle nicht so super lebensfähig, die haben große Rosinen im Kopf und
Geld im Rücken, ne?
Geld im Rücken. Und das ist, ich glaube, das beschreibt auch viel über Männer im Patriarchat. Die wachsen mit der Idee auf, dass ihnen vieles zusteht, haben dann entsprechend große Wünsche und wollen natürlich dann die Traumfrau. Und das klappt dann nicht, und das können die überhaupt nicht verstehen. Ja, dass sie vielleicht gar nicht die tollen Typen sind, sondern einfach nur irgendwelche Dudes, die da rumlaufen und einen auf Macker machen. Und das ist ja hier mehrmals so, dass man denkt, was hast du dir da eigentlich eingebildet? Ne? Und Marthe ist aber auch so, die Jüngste der Lindhorst, die setzt sich dann auch in den Kopf, dass sie irgendwie in so einen Dirigenten wahnsinnig verknallt ist. Also, das ist jetzt nicht nur ein rein männliches Problem bei den Lindhorst. Die haben alle vielleicht so ein ganz leichtes Problem mit dem Reality-Check.
Jawohl, ja. Wahr. Ich glaube, ich will jetzt Inga Maria Malke überhaupt nicht in Schutz nehmen. Ich glaube, sie hätte sich dann zu sehr in die Recherche gestürzt. Da hätte sie dann 1000 Seiten geschrieben. Weil so ein paar Andeutungen gibt es ja.
Ja.
Marie Lindhorst wird ja im Grunde, also die ist
psychisch krank.
Ja. Die wird dann auch so ein bisschen abgeschoben, so habe ich das empfunden, in das Sanatorium.
Aber interessant, ne, dass das Bürgertum oder die hochstehenden Leute haben damals eine Behandlung bekommen, da kannst du heute als Kassenpatient von träumen.
Oh, okay.
Ne, dass sie da mit Einzelzimmer und dann, wir machen ein Isoliergespräch, 48 Stunden mit ihrem Mann alleine, Milieutherapie, reizarme Umgebung, bitte diese Themen nicht ansprechen. Das ist ja total fortschrittliche Psychologie.
So. Siehst du, da bin ich nicht so eingestiegen.
Ja, ja. Keine Elektroschockbehandlung. Gut, gab es damals noch nicht. Aber ich glaube, wenn du ein ärmerer Mensch warst und an einer Geisteskrankheit gelitten hast, dann sah das komplett anders aus.
Absolut.
Und diesen Schrecken, den kriegen wir hier meiner Ansicht nach nicht so mit. Also, ich muss es nochmal sagen, ne? Wenn wir diese Selbstverständlichkeit des Bürgertums sich dafür berechtigt zu halten, diesen Lebensstil zu pflegen, noch krasser wahrnehmen wollen, dann brauchen wir meiner Ansicht nach ein noch stärkeres Gegengewicht als hier in dem Buch.
Okay.
Das ist meine Meinung. Aber trotzdem, Ida, die Hausangestellte, ist super, weil ich habe gedacht, was ist das eigentlich für ein schreckliches Leben?
Ja, die das auch so klaglos natürlich dann erst erträgt, aber dann doch mehr will. Und
ja, das wird ja irgendwann auch zu anstrengend. Die ist ja 24-7 abrufbar.
Und, ja, und
wird auch behandelt wie so ein Möbel.
Ja.
Alle reden über alles. Und morgens um halb fünf wird sie irgendwie geweckt. Und abends um 22 Uhr kommt noch ein besoffener Sohn nach Hause. Ey, kannst du mir noch mal ein Brot machen? Denkst du mal, hört das mal auf? Wird nie frei. Und wenn sie frei hat, kann sie mal 3 Stunden spazieren gehen irgendwo, ne?
Ja, und das all das, das beschreibt sie ja auch so. Also ich habe eine Passage, wo Ida mit einer ehemaligen Kollegin oder so, keine Ahnung, spricht. Und ein Mädchen musste gehen, weil sie nämlich von dem Herrn, nicht von dem Lindhorst, ja, ich glaube von dem Schilling geschwängert wurde. Ja. Und auch da, also das ist zwar dann auch ein Teil des Milieus, aber auch da, wie Maike das immer so mit diesen kurzen Sätzen,
ja.
Und sie schreibt nicht, die ist geschwängert, sondern worden und die musste gehen, sondern es wurde ruhig in dem Zimmer und ich sollte irgendwie wischen, aber ich habe und so.
Ja.
Also das ist,
sie ist Meisterin der Andeutung oder auch dieses, sie zeigt ein bisschen was und den Rest muss man sich herleiten, was natürlich dann befriedigend ist, wenn es klappt, wenn man es schafft, au, ich habe es mir hergeleitet. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe einige Passagen im Buch auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie ging es dir?
Ich glaube, manche habe ich dann tatsächlich auch überlesen, weil die Geschichte, wo war in Japan, in China, die habe ich schon, und dann nochmal in England, also das habe ich dann, das hat mich dann tatsächlich, muss ich auch einräumen, hat mich gar nicht dann mehr interessiert, die Syphilis-Geschichte von dem einen oder dem anderen. Und
ja, Cord ist in England und scheitert da auf verschiedenen Ebenen und Robert ist in Japan und lässt davon einer Alice nicht ab, die aber jemand anders heiratet und er realisiert das aber nicht irgendwie.
Das sind wirklich Ausflüge, die nicht gebraucht werden. Kannst du dich denn an, hast du Szenen oder Geschichten im Kopf, die du nicht verstanden hast?
Ja, leider nicht. Das sind eher so kleine Details, wie dass da so Andeutungen gemacht werden über welche geschäftlichen Hintergründe. Und ich denke, ich müsste jetzt hier, glaube ich, irgendwas verstehen. Ich wollte es mir eigentlich rausschreiben, ich habe es nicht gemacht. Also, was ich damit sagen will, ist aber, dieses durch Andeutung oder durch Knappheit erzählen hat den Vorteil, dass es total befriedigend ist, wenn man es versteht. Es kann aber auch, je nach Leser, zum Beispiel bei mir, teilweise unbefriedigend sein. Ich dann denke, keine Ahnung, ich habe manche Stellen dann 4-5 Mal gelesen und habe sie immer noch nicht verstanden, wer da mit welchem Senator, aus welchen Gründen, welche Anspielung auf welchen Konsul macht und warum der, die das so, auch solche Leute wie der Prusselt, der so völkisch extremer ist, warum kauft er die Hypotheken vom Lindhorst auf, will er dem dadurch, also dadurch nimmt er ihm ja eigentlich Schulden ab, aber will er ihm dadurch auch Grund und Boden wegnehmen, vermutlich. Ne? Das, von sowas ist relativ viel auch
ja,
drin.
Da,
ne?
Ja,
da muss man auch die Nerven behalten.
Das ist ein bisschen
behalten.
Zu viel.
Beziehungsweise es hätte für Leute wie mich dann doch etwas konkreter oder ausgeführter sein müssen.
Ja, oder es müsste also für jetzt ein reines Lesevergnügen oder ein Easy Read, was es ja auch teilweise ist in einigen Passagen, hätte das nicht gebraucht. Ich habe mich aber auch gefragt, was heißt eigentlich der Titel, Unser Eins?
Also ich verstehe das so, und das finde ich eigentlich ein super Titel, dass man als Lübecker und als Lübeckerin sagt, das sind wir. Wir sind die Lübecker. Damit sind aber gar nicht alle gemeint. Da fallen schon ganz, ganz viele raus. Am Ende bleibt bei Unser Eins nur eine abgehobene, höhere Gesellschaftsschicht übrig. Ne? Menschen wie wir, ne? Und Unser Eins würde das so und so machen.
Ah, okay, genau.
Ne?
Und die anderen werden gar nicht gesehen. Weil
ja,
das
und
auch
es ist sozusagen eine Identität, die gestiftet wird, die aber insgeheim auf Abgrenzung zu ganz vielen anderen, die mit denen man in der gleichen Straße lebt oder arbeitet, geschaffen wird.
Ja.
Ne? Und die Abgrenzung von den Juden spielt ja auch eine Rolle, wenn auch eine schleichende und zurückhaltende. Und da wollte ich dich mal fragen, hast du das Gefühl, dass die Lindhorsts wirklich diskriminiert werden? Oder was passiert da eigentlich mit dieser eigentlich Rechtsanwaltfamilie? Weil die sind ja, ich meine, die sind ja reich.
Ja, also auch das, genau habe ich das auch nicht verstanden. Ich habe es mir so erklärt, dass dann die Kaufleute doch gewinnen oder noch irgendwie bis 1906 doch noch es geschafft haben, ihren alten Reichtum, ihre alten Positionen auszubauen und zu festigen. Weil ich habe das auch beim ersten Mal lesen gar nicht so extrem empfunden, dass sie so ausgegrenzt werden. Es gibt da mal so ein Gespräch zwischen Vater und einem der Söhne, dass wir eigentlich, ich glaube, das war dann so Richtung, wir lassen uns gar nicht ausgrenzen, damit machen wir uns nur selber zum Opfer.
Na, beziehungsweise, ich glaube, die Stelle ist so, dass man, wenn man da so ein bisschen diskriminiert wird oder so ein bisschen Spottrede über einen ist, dass man sich nicht verteidigt und auch nicht verletzt zeigt, weil das macht es nur schlimmer.
Ja.
Ne? Und dass man weder, also er sagt, glaube ich, meine Mutter hat sich geduckt, mein Vater hat geschrien, beides hat nicht geholfen.
Ja.
Das ist, glaube ich, was Friedrich Lindhorst seinen Söhnen sagt.
Und es wird ja auch nie darüber gesprochen, dass die jetzt irgendein jüdisches Fest feiern. Also Religion nee, spielt ja überhaupt keine.
Die sind zum Christentum konvertiert. Das ist ja der Witz.
Ja.
Die führen kein jüdisches Leben mehr. Nur er hat eine jüdische Mutter.
Ja.
Und das ist eigentlich auch erstmal egal, bis aber diese völkischen Kräfte wieder stärker werden. Und das ist ja etwas, was auch natürlich eine Parallele zu unserer Zeit hat. Wir haben so ein Bürgertum und auf der einen Seite steigt so ein progressiver Kult auf, in dem Buch hier die Sozialdemokratie.
Ja.
Und auf der anderen Seite werden so die faschistoiden Elemente, diese völkisch Extremen, stärker. Und das Bürgertum scheint kleiner zu werden in diesem, ja, ich würde sagen, dem Kampf zwischen denen, die wirklich die Gesellschaft stark nach vorne bringen wollen und denen, die die Ausgrenzung und Ausbeutung, Unterdrückung noch verstärken und auf ein rationales Element heben wollen, zum Beispiel durch Rassentheorien.
Mhm.
Also, und das hat natürlich Parallelen zu heute. Man kann ja so ein Buch nicht lesen, ohne an heute zu denken. Sie bringt ja auch so Sachen wie, dass sie das Wort ArbeiterInnen mit Doppelpunkt dazwischen immer schreibt.
Auch als, das habe ich überlesen.
Ja, okay. Ja, als Ida sich sagt, ich habe keinen Bock mehr ewig bei diesen verflixten Lindhorst zu schuften. Ich mache jetzt beim Arbeitertreff eine Ausbildung zur Sekretärin. Da geht sie dann irgendwie am Sonntag hin und lernt. Und da steht hier Arbeiterinnen willkommen. Ne?
Okay.
So ein kleiner Hinweis auf die Modernität des Textes. Also sowas streut Inga-Maria Mahlke öfters ein. Als allwissende Erzählerin kann sie das ja auch. Und ich lese mal die erste Seite vor, damit man so auch einen anderen kleinen Stunt schon sieht und den Ton des Buches ein bisschen kennenlernt. Und dann kannst du vielleicht auch noch eine Stelle raussuchen. Regen. Noch immer kein Schnee im kleinsten Staat des Deutschen Reiches. Das ist übrigens eine Ellipse. Das heißt kein vollständiger Satz. Und davon gibt es sehr, sehr viele in dem Buch. Ein Stil, der sowas Telegrammhaftes, Kurzes hat, was, glaube ich, damals als total fesch und modern galt und heute auch noch was Schneidiges hat. Ich mag Ellipsen nicht so, aber das ist eine persönliche Geschmackssache. Regen, noch immer kein Schnee im kleinsten Staat des Deutschen Reiches. Die zweite Januarwoche und nichts als stahlgraue Wolken, zügig und dicht gen Westen ziehend. Wäre dies ein Film und wir die Zuschauer, die erste Einstellung wäre mit einer Drohne aus der Perspektive eines Regentropfens gedreht. Als würden wir durch seine vom Luftwiderstand abgeflachte Seite auf die Erde herabblicken. Vom Wind in einen spitzen Fallwinkel gedrückt, sähen wir erst nur das matschige Grünbraun Ostelbiens und einen Streifen wolkengrauer Ostsee, bis sich ein Fluss in den Kameraausschnitt schiebt, die Trave und außerdem ein zweiter, kleinerer, die Wakenitz. Und dort, wo beide ineinander münden würden, wenn alles geradlinig verliefe, erhebt sich ein Hügel, den sie beide umfließen. Auf dem Hügel befindet sich ein Fleck, noch immer überwiegend backsteinrot, Mittelalterfarben. Und aus dieser Entfernung allenfalls fingernagelgroß. Der kleinste Staat des Deutschen Reiches, seine älteste Republik. Und beides ist nicht ganz richtig, aber das wird Isenhagen später erklären. Ein epischer Einstieg mit Drohne.
Ja, das hätte ich gar nicht gebraucht mit der Drohne. Das muss ich gestehen. Es kommt auch noch eine andere.
Algorithmus wird erwähnt, dass Charlie Helms wie ein Social-Media-Algorithmus funktioniert, indem er die Leute zu ihren verschiedenen Vorlieben zuteilen kann.
Und
das kommt dann sehr unvermittelt.
Ne? Ja, und in einer Szene, da sagt sie, redet sie von so einer Girlande, wie es die heute gibt mit Happy Birthday oder Herzlich Willkommen. Und dann schreibt sie so eine Girlande, wie sie erst 100 Jahre später erfunden wird und so. Da muss ich sagen, das ist teilweise sehr gelobt worden in den Rezensionen. Ich finde, das brauchte ich jetzt nicht, um eine. Sie macht dadurch natürlich ihre Erzählperspektive deutlich, aber.
Ja, ich finde das schon gut, weil ich finde, wenn du diese Immersion komplett aufrechterhältst, dass die Leute die Illusion haben, dass sie jetzt komplett in die Welt von 1890 eintauchen, dann ist es eigentlich eher wieder so ein bisschen verblendend. Und ich glaube, es ist gut, auf das Gemachte und auf die Künstlichkeit und auch auf den Bezug zur heutigen Zeit hinzuweisen. Ich frage mich nur, also genau anders als du, ob sie es nicht öfter hätte machen sollen, ah, und radikaler. Weil es kommt am Anfang so 2-3 Mal, dann sehr, sehr lange nicht. Und dann vielleicht irgendwann nochmal, dann denke ich so, das wirkt dann auf mich eher pflichtschuldig nach dem Motto, ich baue so 2-3 Marker ein, damit das auch geklärt wäre, aber eigentlich interessiert mich das nicht. Ja. Und dann können die Leute 200 Seiten lang doch im alten Lübeck versinken. Mhm. Da hätte ich gedacht, radikaler.
Genau. Und
mehr Unterschicht, mehr Radikalität. Aber das ist ja nur meine Forderung.
Ja, aber sehr, also das war so tief bin ich in die Recherche und im Vergleich mit den Buddenbrocks nicht eingegangen. Aber Ida und Henriette sind auch erfundene Figuren von ihr.
Nein. Ida Stürmann heißt sie hier bei Malke und im Buch von Thomas Mann heißt sie Ida Jungmann oder sowas.
Ach echt?
Und ist die Hausangestellte der Buddenbrocks. Und nicht der Lindhorst. Und die, es gab auch eine reale Frau als Vorlage, die hieß Ida sonst was.
Ah, okay.
Das ist, also die ist die echt. Ja.
Okay.
Genauso wie hier Otto Krauthoff. Ne?
Ja, das ist der echte Freund.
Den Mann gab es auch wirklich. Ja, der hieß auch genauso. Ja. Ne? Der echte Freund von Thomas Mann.
Ja, also wie unsympathisch der da, also nicht der Otto, sondern der Thomas Mann.
Ja, Thomas Mann, jetzt könnte man sagen, das ist vielleicht, ne, wenn man Thomas Mann vorwirft, dass er Dinge unterschlagen hat und vielleicht manche Dinge so ein bisschen, ja, auch mit antisemitischen Klischees angereichert hat, das würde ich durchaus unterschreiben. Ob man jetzt Thomas Mann in dem Buch eigentlich nur so als, fast schon als Witzfigur da auftauchen lässt, ohne irgendwie auch seine Dramatik zu zeigen, weiß ich nicht. Aber man könnte das dadurch retten, dass man sagt, indem sie den Lohndiener Charlie Helms zeigt, der eigentlich aus einfachen Verhältnissen kommt, aber ziemlich gewitzt ist und diese hohen Stände auszunutzen weiß, weil die alle auf dem Heiratsmarkt dann irgendwie ihre gesellschaftlichen Verabredungen machen wollen. Also so Meetings, die dann so 7 Minuten, so Hausbesuche von 7 Minuten, wo man irgendwie letzten Endes dann seine Karten austauscht, damit dann der Nächste wieder zum Tee kommt und man irgendwann seine Tochter für teuer Geld verhökern kann. Das ist fürchterlich. Der ist homosexuell und traut sich auch, das auszuleben. Und,
mit einem Sohn von einer der höheren Familien, jetzt nicht
genau,
von den
Lindhorst. Genau, mit Theo. Ja. Theo, das ist von den Schillings, der Sohn, der Erstgeborene. Der ist, glaube ich, schon volljährig, aber wie auch immer, der wird verpfiffen und landet im Knast. Und dass diese Geschichte erzählt wird, finde ich interessant, weil Thomas Mann in der Zeit ja da gelebt hat und selber auch sicherlich homosexuelle Neigungen hatte oder bisexuell gewesen ist sein ganzes Leben lang und sich da sehr hart selbst unterdrücken musste, um nicht auch im Knast zu landen.
Ja, oder, ne? Den Gedanken hatte ich auch. Oder ja? Der Gedanke kommt einem zwangsläufig.
Und da tut einem dann Thomas Mann auch leid. Also sowohl als Romanfigur als auch der echte, aber über Bande.
Ja, denkt, aber interessant ist ja auch, dass der Charlie Helms mit einer Frau zusammenlebt. Ja,
die ich auch so, irgendwie gerne mochte.
Ja, die ja so ein bisschen, und dann sagt Charlie Helms,
Mathilde, genannt Tilly.
Tilly. Ne? Und die soll aber dann mit dem Isernhagen anbändeln und das will auch Charlie. Und sie, also das ist so ganz modern. Sie
ganz
müssen,
locker.
Sie mussten halt heiraten, selbst als irgendwie Verkuppler und Lohndiener.
Ja.
Aber dann gibt er ihr noch Tipps, wie sie ihn irgendwie ein bisschen anflirten kann.
Ja.
Also es sind schon irgendwie sehr viele Andeutungen über Bande spielen, wie du schon sagst. Aber das ist genau das Reizvolle und mit ein paar Schwächen, aber ich finde ihn schon sehr reizvoll.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Buch, das kann man mehrmals lesen. Also kann man in 2-3 Jahren nochmal hervorholen. Für Leute, die die Buddenbrocks noch relativ präsent haben, ist es ein vermutlich noch größerer Spaß. Für Leute, die sich gerne Notizen machen oder zwischendurch googeln beim Buch oder die historisch interessiert sind, ist es ein noch größerer Spaß. Aber auch Menschen, die jetzt nicht zu Vollnerds geboren sind, können einfach, glaube ich, eine relativ gute Zeit mit dem Buch haben. Und dann überliest man halt mal etwas, was einem nicht einleuchtet oder was man nicht versteht. Ne? Also wir sind doch beide sehr positiv und sagen, Mensch, Malke, jedoch!
Mach mal weiter so. Der letzte
Du solltest
Satz,
was mit Schreiben machen.
Der letzte Satz lässt aber auch zumindest die Vermutung,
dass es eine Fortsetzung gibt?
Ja, weil guck mal da unten, also sogar abgesetzt nach dem letzten Satz kommt, aber vielleicht ist dies nicht das Ende, sondern nur der Anfang.
Das glaube ich nicht, dass sie ein Fortsetzungsbuch dazu schreiben wird. Das glaube ich ganz und gar nicht. Aber es ist einfach ein Hinweis darauf, dass natürlich Geschichte aus der Sicht einer Familie irgendwann endet, aus der Sicht einer anderen oder der Nachfahren erst beginnt und dass wir als Heutige das ja lesen, was damals war. Und für uns fängt die Geschichte sozusagen jetzt erst gerade an. Ich wollte noch sagen, dass es auch ein sehr schönes Zitat gibt, das mehrmals vorkommt. Ich glaube, Otto Krauthoff sagt das. Was ist der Mensch anderes als sein Kredit? Das beschreibt, glaube ich, diese merkantile Stimmung ganz gut und auch dieses, eigentlich ist es ja schon so die Vorstufe zu einem modernen Kapitalismus, der noch christlich zwar grundiert ist, aber mit diesem Protestantismus, also eigentlich mit einer Religion, die das Geschäft oder die das Vermehren von Besitz in die Nähe zur Gottgefälligkeit rückt.
Absolut. Ne?
Und das ist natürlich, das hat bestimmt Thomas Mann sehr geprägt, das hat bestimmt die Buddenbrook sehr geprägt und ist auch in diesem Buch drin. Und das sind Dinge, die mir schon auch heute noch zu denken geben. Ne? Welche Mythologie erzählen wir uns, um so zu handeln, wie wir handeln und um auch Hierarchien zu schaffen oder bestimmte Ausgrenzungen zu rechtfertigen und uns selber zu bewerten. Also es ist ja auch ein zweischneidiges Schwert. Es macht zwar irgendwie Spaß, auf andere herabzugucken, aber man guckt dann auch auf sich selber herab und oder muss auf sich herabgucken lassen. Ich wollte dich noch fragen, findest du halt, dass die Lindhorsts, also jetzt, man, in der, im Buddenbrook sind sie ja, ist ja die Hagenström-Familie, sind ja irgendwie so die Täter. Und sie werden auch echt negativ als geldgeile Arschlöcher dargestellt, muss man schon sagen. Hier ist es ja ein bisschen komplexer mit der halbjüdischen Familie, aber reine Opfer sind sie ja auch absolut nicht.
Nein, oder? Und ja? Sie sind aber auch keine kompletten Arschlöcher.
Nee.
Wenn ich das, also wenn ich jetzt alles im Kopf habe, ist, wird zumindest dem Lindhorst, dem Mann, dem Herr des Hauses, werden keine sexuellen Beziehungen mit seinen Dienstmädchen
also
werden nicht beschrieben.
Hut ab!
Ja, im Gegensatz zu dem Schilling, ne?
Ein leuchtendes Vorbild.
Und vielleicht lese ich die Stelle noch, weil die mich doch sehr berührt hat. Da geht es nämlich genau um, wie heißt er denn gleich, Friedrich Lindhorst?
Ja.
Und seine Marie, die wohl eine echte Schönheit war. Und die dann aber eben psychisch krank ist, immerhin noch 8 Kinder gebärt.
Ja, und ich habe auch den Eindruck, ihre psychische Krankheit korreliert auch mit ihrem bedeutungslosen Verlust in der Familie. Sie wird dann nur noch Mütterchen genannt. Er interessiert sich für sie eigentlich nicht so sehr mehr. Ihre ganzen Kinder werden groß und sie ist einfach dann die ausgelutschte Mutter. Also sie hat 8 Kinder in die Welt gesetzt und die hauen alle Stück für Stück ab und sie hat gar keine gesellschaftliche Rolle mehr. Und das ist eigentlich so ein
Bedeutungsverlust,
ein
ne?
Ein klassisches Frauenschicksal dieser Zeit. Sie ist dann, erst war sie so Heiratsmaterial, dann war sie Gebärmaschine, sag ich mal, brutal, und dann ist sie Mütterchen.
Mhm.
Und ihre Art, sich zu wehren, ist nicht irgendwie auszubrechen, sondern sie wird in Anführungszeichen wahnsinnig. Und sie wirkt aber manchmal durchaus nicht wahnsinnig. Also so, ne, sie kann auch sehr klar Sachen sagen.
Ja, sie ist
wird
halt
aber
sehr,
auch wahnsinnig
sie wird,
verletzt dadurch.
Ja, und gleichzeitig wirkt sie halt sehr exzentrisch und dann im Zusammenspiel oder in ihrer Art, Ida zu behandeln, als auch nicht sympathischer. Und, aber du hast recht, dass sie ganz oft so, dann will sie einen der Söhne, weil es gar nicht so viele Töchter gibt. Und die sind, wenn sie ein bisschen jünger sind, dann noch so ihre Komplizen oder ihr auch, denen sie vorliest oder die lesen ihr vor. Und naja, dann ziehen
aber
sie
alle
aus.
Entziehen sich
ja,
mehr, ne?
Haben dann irgendwann keinen Bock mehr.
Und Friedrich hat zwar kein Verhältnis mit einer Hausangestellten, aber er versteht sich schon sehr gut mit seiner Tochter Alma und bildet mit ihr eine Allianz gegen die Mutter.
Ja, absolut.
Ne?
Nichtsdestotrotz.
Ja, lies mal eine Stelle vor. Man kommt immer wieder ins Reden bei diesem Buch.
Ja, weil es so vielschichtig ist.
Ja.
Es ist einmal dieses, das, ist es überhaupt die eine Szene, wo es geht, dass man sofort Bilder im Kopf hat, die man gar nicht wahrnimmt, aber man hat sie sofort im Kopf. Das ist einmal so eine kleine Naturbeschreibung. Friedrich Lindhorst steht am Fenster des Gartenzimmers und lauscht. Hinter ihm im Comptoir, was ist das überhaupt? Naja gut, Arbeitsstille. Vor ihm im Garten Regenstille.
Was ist ein Comptoir? Ja.
Die Vögel verschwunden. Nicht einmal ein Rabe, der irgendwo eine Walnuss hervorgräbt. Nur die nassgrüne Rasenfläche und das gleichmäßige Tappen der Tropfen. So vertraut, dass es beinahe tonlos ist. herausgefiltert aus seiner Wahrnehmung. Also das Bild, nicht mal ein Rabe, pickt nach einer Walnuss, käme ich überhaupt nie drauf.
Ja. Und dann aber originell auch, und gleichzeitig nicht aufdringlich und unelegant. Genau,
die nassgrüne Rasenfläche, also da hat man völlig das Bild im Kopf.
Ja.
Und nimmt ist ein Bild, was ich nicht unbedingt wahrnehme, wenn ich aus dem Fenster gucke.
Und bevor jetzt ZuhörerInnen Angst haben, es ist jetzt nicht so, dass es ein Wahnsinnsbeschreibungsbuch
überhaupt
ist, sondern
nicht.
Es gibt so ein paar Naturschilderungen, meistens wetterbedingte, um so ein bisschen in einen neuen Abschnitt, Zeitabschnitt einzuleiten. Ne? Aber es wird jetzt nicht irgendwie jedes Kleid oder jeder Diamantring oder so beschrieben. Ne?
Also, nee. Und das gleichzeitig schon, auch, wenn wenn Marie bedeutungslos wird, weil sie als Heiratsmaterial und dann Gebärmaschine ausgedient hat, beschreibt dann aber eine Stelle so ein bisschen das Entlieben. Die haben sich nämlich, am Anfang war es nicht nur eine arrangierte Hochzeit, sondern die hatten viel Gemeinsamkeiten. Unter anderem haben sie wohl immer sich Bücher vorgelesen. Und da heißt es, wie sie beide heimlich zur Buchhandlung Grautopf gegangen waren, um den anderen mit neuer Lektüre zu überraschen. Und er weiß, dass er dabei still gestaunt hat, dass ein Mensch so glücklich sein kann. Doch allmählich, nicht jäh, kroch Unruhe in ihn. Wurde Marie ihm schwer auf der Brust, schlief sein Arm ein. Erst korrigierte sie ihn lachend, wenn er sich verlas, weil er in Gedanken woanders war, zappelte, wie sie es nannte, weil er aufstehen wollte. Später kamen die Vorwürfe. Aber auch dieses Bild.
Ja, super.
Dass die liegen auf dem Sofa und lesen sich vor, wie man das heute auch macht.
Super, super Beispiel für einfach durch ein Zeigen von einer Situation den Zustand einer Ehe nicht zu erklären, sondern uns nahe zu bringen.
Ja, das Entlieben und dann ist sie, früher toll. Fand man es toll, wenn sie auf seiner Brust liegt und plötzlich wird sie ihm schwer. Und man sieht es richtig, wie er da zappelt. Also deswegen, ich finde, das Buch hat sehr viele Stärken.
Ich muss noch zwei Sachen loswerden. Das eine ist, dieser Emanuel Geibel wird einmal hier zitiert mit einem Gedicht, wo er seine spätere Frau als Elfjährige sieht und die schon ganz toll findet und dann stundenlang bedichtet.
Igitt.
Und da war er 35, als er die, glaube ich, da als Elfjährige gesehen hat. Und dann hat er sie nachher geheiratet.
Nun gut.
Das war der größte deutsche Dichter. Ja, und Thomas Mann und Tod in Venedig, wir wissen Bescheid. Also, das wollte ich noch erwähnen, dass es ein paar interessante literaturhistorische Dinge in dem Buch zu entdecken gibt. Und dann wollte ich noch auf den Roman Impulsion von Olga Tokarczuk aufmerksam machen, der sich auch an Thomas Mann vergreift, muss man schon sagen, und zwar am Zauberberg und ihn nach Schlesien verlegt, von Davos ins Schlesische. Und etwas kürzer, radikaler und wilder ist als dieses Buch. Und wenn man jetzt schon mal auf dem Trip ist, Thomas Mann zu dekonstruieren, dann kann man da gleich weitermachen.
Und Anselm, aber das wirst du wissen, dein Freund, von dir geschätzte Heinz Strunk, der versucht sich doch auch an einem Thomas Mann-Stoff. Sind es die Buddenbrooks?
Echt?
Ja, das nächste Mal.
Ich dachte nur, sein Sommer in Niendorf sei schon Thomas Mann-Scher.
Nein, siehst du, hätte ich das vorher mal nachgeschrieben.
Ja, nachgeschlagen. Ich lese alles vom Heinzer.
Gut.
Freue ich mich drauf. Okay, Britta, das war ganz toll. Es hat mich sehr gefreut. Wir hatten jetzt nicht viel Dissens. Uns hat das Buch beiden gut gefallen. Es ist aus meiner Sicht nicht ganz unanstrengend, aber lohnend. Und ich glaube, Inga Maria Marke ist schon eine erstaunlich kluge Autorin. Das erfreut mich schon.
Ja, finde ich auch eine tolle Autorin, finde ich.
Also.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne. Tschö.
Tschüss.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.